Hi, in dieser Episode ist Marc zu Gast und wir reden zusammen über das Thema Qualität versus Quantität auf der Plattform YouTube. So, dann starten wir doch gleich mal in diese fünfte Episode. Ich freue mich heute sehr, dass Marc zu Gast ist, weil er wirklich im YouTube-Bereich schon an sehr, sehr vielen Projekten mitgearbeitet hat. Marc, hi.
Ja, hi, guten Tag. Marc, genau. Man hört, man merkt schon, ne, das ist YouTube, wenn die Leute nur Vornamen haben. So, ne?
Keiner weiß Andi, den Nachnamen.
Andi und Marc, ja. Ich habe auch einen Nachnamen. Den könnte ich sogar auch sagen, weil man dir dann hinterher niemand den schreiben kann, mich stalken kann. Und weiß nicht, der ist auch tatsächlich auf YouTube relativ häufig zu finden. Ja. Aber das heißt,
kannst du gerne sagen.
Ja, mein Name ist Marc Zwichowski, genau. Aber das heißt, genau, wenn ich so einen YouTube-Kanal hätte, dann müsste ich den dieser Marc oder der Marc oder so nennen.
Mit dem schweren Nachnamen. Ja. Ja, cool. Wie bist du eigentlich so zu YouTube gekommen?
Bei mir war das tatsächlich der reine Zufall. Also ich bin ja auch nicht jetzt YouTuber im klassischen Sinne. Also ich habe immer eigentlich eher so hinter den Kulissen nur gearbeitet, bin aber dann ja durch diverse Verzweigungen, Verzwickungen, Probleme, was auch immer, auch quasi irgendwann mal vor der Kamera gelandet. Also ich glaube, wenn man mich jetzt noch irgendwoher kennt, dann am ehesten von Pong, da war ich auch öfter mal vor der Kamera.
Da hast du davor dann Cutter gemacht, oder?
Nee, eher so Produktion. Also genau nicht. Das, also ich habe ganz, fangen wir einfach mal ganz am Anfang an. Ich dachte nur, ich erwähne es mal kurz. Also falls mich irgendjemand kennt, dann auf jeden Fall da. Ja, wahrscheinlich aus den Videos, da war ich halt relativ viel auch vor der Kamera. Ansonsten eher immer hinter der Kamera bin ich jetzt auch wieder als Produzent tätig. Also das, was man so als Produzent im YouTube-Bereich nennt. Da gibt es ja auch mal viele Definitionen, aber genau. Nee, also ganz ursprünglich, fangen wir ganz am Anfang an. Ich hab Japanologie studiert nach der Schule. Also quasi nichts, was mit YouTube zu tun hat und eigentlich quasi ja sichere Arbeitslosigkeit bedeutet. Und habe dann nach dem Studium, ja, also wie man das halt macht, so erstmal diverse Scheißjobs irgendwie mich durchgehangelt. Hab dann bei einem Job, in dem ich gearbeitet habe, habe ich dann mit so einem Typen zusammengearbeitet und ich weiß nicht, der Job war ziemlich kacke. Wir haben dann beide irgendwie zur gleichen Zeit zufällig gekündigt und der meinte dann so, ja, hey, hier so ein Unternehmen, da bin ich jetzt irgendwie demnächst dabei, wir suchen noch einen Praktikanten, das heißt Mediakraft, die machen hier irgendwie so YouTube-Sachen, ne? Und ich so, das ist keine Ahnung, was der da labert, ne? Aber ich dachte, gut, habe ich jetzt gerade eh nichts zu tun und es klingt ja irgendwie ganz witzig, so, ja, irgendwie mal angenommen, das Praktikum, aber auch gar nichts, keine Ahnung, ich wusste gar nicht, wer das ist, ne? Dann habe ich da halt irgendwie vor Ort, irgendwie hat er mir dann erstmal da die ganzen Leute, die da involviert waren, vorgestellt, also Christoph Krachten zum Beispiel, damals ja einer der Mitgründer von Mediakraft, Phil Laude von Waititi, der war ja auch da Mitgründer ein Stück weit, ne, und dann, keine Ahnung, habe ich den da zum Beispiel irgendwie am ersten Tag, als ich da war, hat er mir dann irgendwie den Phil Laude vorgestellt und meinte so, ja, hier, Phil Laude von Waititi, das ist einer der größte YouTube-Kanal gerade und so.
Der bekanntesten,
ja. Ja, und ich so, ja. Schon die von gehört, ich weiß nicht, wer ist das? Keine Ahnung. So, also, ja, war jetzt nicht so, wie man das, also sonst erzählen ja immer Leute so, ja, ich wollte unbedingt irgendwie das machen, was der und der auch gemacht hat, oder ich habe das auf YouTube gesehen, fand das cool. Bei mir war es halt tatsächlich so, ich hatte da eigentlich gar nichts mit am Hut. Also als ich da bei Mediakraft angefangen hatte, das war 2013, da ist gerade dieser Punk-Trailer quasi rausgekommen und Waititi haben halt auch dann quasi angefangen, so ein bisschen professioneller zu produzieren.
Der war das mit diesem Comedy revolutionieren, oder?
Genau,
das war Comedy. Das der Punkt, genau.
Ja, genau, das wurde damals versprochen, dass Comedy revolutioniert wird. Leider hat es nicht so ganz geklappt, wobei, ich weiß nicht, ja, aber da gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob Comedy tatsächlich revolutioniert wurde. Ich bin nachträglich der Meinung, dass es nicht passiert ist, aber ja, genau, nee, und YT, die haben dann auch angefangen, ein bisschen professioneller zu produzieren, dass sie halt irgendwie nicht nur das zu dritt gemacht haben, sondern auch ein paar Leute sich quasi dazu geholt haben, einfach auch um ja, ein bisschen mehr High Quality zu machen.
Ja, die Musikvideos waren ja auch teilweise echt aufwendig.
Ja, genau, also das war ja tatsächlich echt, also das war auf jeden Fall echt immer viel Arbeit, so was die gemacht haben. Die haben sich halt auch echt immer Mühe gegeben. Bei diesen Musikvideos war es ja oft so, dass sie, also mit den wiederum dann recht geringen Mitteln, ne, im Vergleich zu der Hochglanzproduktion, die die das Original jeweils hatte, haben die es echt teilweise richtig gut hingekriegt, ja, da die Sachen halt nachzubauen, so dass es echt ganz gut aussah dafür, dass sie wahrscheinlich nur so ein Hundertstel vom Budget hatten, ne? Also da haben die sich echt immer auch gesagt, hey, das muss jetzt genauso aussehen oder so gut, wie es irgendwie geht. Also da haben die sich auch echt mal Mühe gegeben. Genau, das waren auch anfänglich erstmal meine beiden Hauptbetätigungsfelder. Also ich habe bei YTT so ein bisschen so, ja, Produktionsassistenz irgendwie gemacht, sprich also einfach nur so ein paar Besorgungen irgendwie für die gemacht oder halt ein bisschen irgendwie mal was, so Requisiten besorgt und so ein Kram, Kostüme, ne? Also so ganz primitive Sachen und bei Pong auch eigentlich ja ähnliche Dinge am Anfang und keine Ahnung. Also hinterher war es dann weniger Waititi und mehr Pong und bei Pong sind ja auch dann auch nach und nach immer mehr Leute ausgestiegen, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Ja, so dass ich dann eigentlich über die Zeit immer mehr so Verantwortung bekommen habe, halt mit diversen anderen Leuten dann auf das, also eigentlich das ganze Produkt von Anfang bis Ende betreut habe.
Wie kam dann so diese Entscheidung, dass du auch vor die Kamera gehst?
Also Entscheidung war jetzt übertrieben. Ich glaube, das erste Mal, dass das passiert ist, war irgendwie für einen YTT-Sketch. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Da meinte halt auch dann der Phil Laude so, ey, wir brauchen noch das und das. Hast du nicht Bock, irgendwie kurz, ich glaube, das war irgendwie das Spieleprogrammierer oder so, hast du Bock, nicht das kurz dich hier mal hinzusetzen und den Satz zu sagen? Dann meinte ich so, ja, ey, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man schauspielt. So, ne? Und ich habe das auch noch nie gemacht. Und meinte so, ja, du kannst das schon, ist kein Stress. So, ja, klar, warum nicht? Ist ja witzig so. Und dann habe ich irgendwie vor die Kamera gestellt. War dann halt auch ganz, ganz lustig irgendwie. Und keine Ahnung, da war es immer mal wieder, also es gab da ja viel auch so behind the scenes und die haben ja auch schon damals immer so viel gevloggt auch und so und einfach mal gezeigt, wie so ein Video gedreht wird. Da war man dann eh dann öfter mal im Hintergrund, ne? Dann sind die halt mal mit der Kamera auf einen zugelaufen und gesagt, hey, hier, sag mal was, ne?
Und, weil das finde ich auch echt mega sympathisch, wenn so die YouTuber selbst mal zeigen, so das Team hinter dem Team so ein bisschen, wie beim Fußball, sage ich mal so. Ja. Das ist halt cool auch irgendwie, wenn man da mal so das einsehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also da waren die ja auch immer recht transparent, was das angeht. So, ne? Also da gibt ja auch immer, also gibt ja auch ein paar YouTuber, die auch ein Team haben, aber das dann immer so im Geheimen halten, damit es nach draußen so wirkt, dass wenn die irgendwie alles alleine machen, noch true geblieben sind und so. Und ja, ich schneide noch jedes Video selber, wo dann halt man sagt, ja, stimmt leider nicht, aber nee, das haben die ja auch immer klar nach außen kommuniziert, dass sie halt ein Team haben. Haben es halt dann so in die Videos eingebunden, was auch echt ja eigentlich eine ziemlich charmante Idee war, so, ne, weil es dann halt, also weil du da auch noch so ein Cast an Nebenfiguren hattest, ne, die ja dann auch teilweise irgendwie in den Videos auch öfter mal vorkamen und so. Das war ja dann sind Selbstläufer irgendwann, genau, da war ich dann halt öfter mal an der Seite irgendwie zu sehen und genau, bei Pong war es dann halt auch so, dass wir öfter mal gesagt haben, okay, wir brauchen hier noch jemand, der das und das spielt, ne, und dann hast du dich natürlich am ehesten immer an den Leuten bedient, die halt gerade da waren, so, ne? Also das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ich will jetzt unbedingt irgendwie hier ich will jetzt unbedingt hier krass vor die Kamera gehen oder so, aber hat sich dann halt mal so ergeben und weiß nicht, das war damals halt auch eher noch so ein bisschen so eine ziemliche Spaßsache einfach so, ne? Also das war also mittlerweile ist ja YouTube auch recht professionalisiert, ne, irgendwie und ja, auf jeden es gibt Fall. Ja viele also einfach auch besser strukturiert und damals war es halt wirklich so, dass da weiß ich nicht, also da wurde
Kamera auf, an und los, ja.
Ja, also das waren ja teilweise auch, also die Drehs liefen halt teilweise auch mega chaotisch und so, ne, dann hat's
kein Skript,
irgendwie, ja, also das war halt teilweise irgendwie sehr, sehr improvisiert, und auch, ja, keine Ahnung, also insgesamt einige Leute haben sich da ja auch irgendwie dann noch bis ins Krankenhaus gearbeitet, vor allem so die von Ape Crime und Cheng und so, da gab's ja dann auch mal News, so, dass sie dann irgendwann, irgendwann auch das nicht mehr ausgehalten haben, weil die auch dann teilweise irgendwie tagsüber für Pong, nachts nur für Ape Crime, dann haben sie zwischendurch noch Videos geschickt.
Ja, irgendwann und hast so du weiter. Echt keinen Schlaf mehr, ja.
Ja, genau. Also ich glaube, also einige von denen haben echt irgendwie in der Woche dann so 5-10 Stunden geschlafen oder so. Das machst du natürlich dann nicht lange,
ja,
nicht
das lange Wahnsinn, mit. Irgendwie. Das geht voll auf die Gesundheit dann.
Genau. Ja, und das merkst du jetzt heutzutage, ist ja eher auch so, dass das, also jetzt, wo auch, sag ich mal, so ein bisschen das Geld in dem Markt entdeckt wurde, sind natürlich auch viele professionelle Firmen, die da draufgehen und wo es dann halt alles ein bisschen strukturierter abläuft. So, ne, klar, ich meine, als wirklich in Anführungsstrichen seriöse Firma, die ja Mediakraft auch hätte sein sollen, eigentlich kann man sich das ja jetzt nicht unbedingt erlauben, zu wirtschaften. Aber nee, genau, das war aber wirklich, also es war tatsächlich, hat einfach viel Spaß gemacht, man hat natürlich super viel gelernt. Ich hatte jetzt eigentlich auch nie so die Ambition, groß in Richtung Film zu gehen, aber da war es halt so, dass dadurch, dass ja auch die Teams immer relativ klein sind, hat man halt alles mal gemacht, ne? Hat man mal Ton aufgenommen, Ton geangelt, Kamera gemacht. Wir haben ja teilweise auch, dann habe ich auch Skripte geschrieben für die Sachen halt und geschnitten auch und all das, ne? Halt auch irgendwie Upload betreut, die Ausspielung betreut, diesen ganzen Kram, ne? So Text.
Das ist mega vielseitig auf jeden Fall immer.
Ja, genau. Also das war ganz cool, wenn man dann einfach wirklich so von Anfang bis Ende irgendwie jeden Produktionsschritt auch mit betreuen konnte und von allem auch so ein bisschen immer was mitbekommen hat irgendwie. Das ist ja echt dann, also dann macht's, finde ich, auch echt Spaß, an sowas zu arbeiten. Mhm. Irgendwie, also es ist immer.
Ja, man kann sich auf jeden Fall kreativ ausleben.
Ja, genau, auf jeden Fall, ja. Genau, und das ist ja auch, also hatte ich ja gerade gesagt, diese Bezeichnung Producer, Produktion, die ist ja, also jetzt im Film wäre das ja eigentlich quasi derjenige, oder also der Produzent im Film wäre ja eigentlich derjenige, sag ich mal, der das Geld mehr oder weniger zur Verfügung stellt, und der Producer oder der, sag ich mal, Executive Producer wäre dann derjenige, der es dann tatsächlich, sag ich mal, vor Ort ausführt und die das realisiert irgendwie ein Stück weit, und es wird ja eigentlich mal so definiert, dass es quasi derjenige ist, der, sag ich mal, den Kreativen ermöglicht, die Vision so umzusetzen, ne, dass es für die passt halt. Genau, der Regisseur sagt, ey, ich will hier irgendwie einen Wal, der hier irgendwie in der Straße in New York liegt oder sowas, dass dann sagt, ja, mache ich dir keinen Stress, wir haben zwar nur 50 Euro Budget, aber das kriegen wir hin, so, ne, in die Richtung halt. Das ist ja dann, genau, das ist ja dann der Auftrag irgendwie vom Producer, sich darum zu kümmern. Und ich meine, das hat dann natürlich auch immer ein Stück weit trotzdem eine kreative Komponente, wenn man dann natürlich auch mit dem Regisseur reden kann und sagen kann, hey, lass uns das doch vielleicht so und so machen, oder also ich habe hier eine Idee, wir können es auch so machen, dann ist jetzt nicht so aufwendig, oder dann kriegen wir es auch in unserem Budget hin, ne? Oder was weiß ich.
Hast du das vielleicht irgendein lustiges Beispiel, was ihr gemacht habt damals, wo ihr kaum Budget hattet?
Das ist eine gute Frage. Ein lustiges Beispiel?
Voll ein kreatives.
Nö, ich weiß, also ich meine, es wird halt, also normalerweise alles, was an Kostümen und an Requisiten und sowas gebraucht wurde. Es gibt da in Köln, gibt es ja diesen guten Karnevals-Discounter. Mhm. Der hat halt die ganze Zeit hergehalten. Da wurde dann jedes Waititi-Kostüm gab es dann da immer irgendwie für einen Zehner und diese ganzen geilen Perücken und sowas. Mhm. Aber ich meine, das sollte ja auch immer so ein bisschen trashig sein, ne? Und alles, was man an Requisiten oder sonst an Kram brauchte, war dann halt immer, ja, ey, wer im Team hat denn eine Geige, so, ne? Und dann, ja, ich spiele Geige, ah ja, cool, bring die mal morgen mit und sowas halt immer die ganze Zeit. Halt, ne? Also da war ja wirklich sehr lange eigentlich Budget immer gleich null halt für jeden Clip. Also ja, wurde immer
die Familie immer, und Freunde eingeschalten.
Ja, genau. Also das war eigentlich immer so das Ding halt. Aber da braucht man ja meistens jetzt auch keine krassen Requisiten. Also das Beispiel mit dem Wal in der Straße von New York ist ja da nie aufgekommen halt. So, das war, genau, das war immer so die Lösung. Ja, bei Pong, wie gesagt, habe ich dann hinterher mit diversen anderen Leuten eigentlich relativ, ja, mehr oder weniger den ganzen Kanal eigentlich betreut und gemacht, so von vorne bis hinten. Und der wurde ja dann irgendwann mal geschlossen. Der war damals so in einem Google Original Programm, hieß das. Das heißt, der wurde von Google quasi finanziert, damit auf YouTube mehr.
Also eigentlich so ein Vorreiter von diesen YouTube Premium Serien, genau, in kleinen, ja, oder?
Genau, das habe ich letztens nämlich auch gedacht. Also das ist im Prinzip so ähnlich, nur damals war es halt noch umsonst. Also es war so an dem Startpunkt, wo die gemerkt haben, okay, YouTube hat langsam so ein bisschen auch das Potenzial, irgendwie das klassische Fernsehen irgendwie abzulösen. Wir dann gesagt haben, hey, wir nehmen mal ein bisschen Kohle in die Hand und produzieren halt so ein paar Sachen. Ja, genau. Also da gab's noch damals auch andere Kanäle. Ich überlege gerade, wer war denn da noch dabei? Dieses High Five TV oder wie das hieß, gab's auf jeden Fall noch, das mitgestartet. Ich überlege gerade, gab es denn da noch? Ja, gab auf jeden Fall noch so eine Reihe von anderen Kanälen, die mit gestartet sind zu der Zeit. Die haben es aber alle, glaube ich, nicht so lange gemacht, beziehungsweise irgendwann ist die Finanzierung ausgelaufen. Und dann gab es ein paar, die haben es dann noch auf eigene Faust versucht weiterzumachen, aber ich weiß nicht, also Ponke ist dann tatsächlich, war dann vorbei. Ja. Ja, genau, das ist auch da. Ja. Im letzten Ponk-Video, da kann man mich sehen, wie ich erzähle, dass Ponk tot ist. das war eigentlich das
trauriges,
das war
Ende, ja.
Die wichtigste und ruhmreichste Tat, die ich da in dem Rahmen gemacht habe.
Wäre es schon immer schade dann so am Ende, wenn man sich so wirklich in so ein Projekt reinsteigert irgendwie und dann scheitert es am Ende.
Ja, wobei ich muss dazu gestehen, also ich es hat natürlich auf jeden Fall Spaß gemacht, aber es war jetzt auch nicht mal so, dass es, sag ich mal, der Inhalt oder so alles immer genau jetzt meiner Meinung entsprach. Also ich hatte hinterher natürlich schon auch ein bisschen einen relativ großen Einfluss auf den Inhalt, aber wir hatten natürlich auch immer so ein bisschen so einen Auftrag halt, okay, das darf jetzt nicht zu nerdy werden oder nicht zu krass oder nicht zu geschmacklos oder sonst irgendwas halt, ne? Also da gab es dann schon auch immer so, dass wir gesagt haben, okay, gut, wir fänden jetzt zwar witziger, wenn wir das und das machen würden, aber das haben wir dann mal eher gelassen. Ich weiß nicht, gibt zum Beispiel ein Video, da hatten wir irgendwie wir hatten ja so ein Street-Comedy-Format auch und irgendwie hatten wir dann halt kein Video und haben dann irgendwie einen Tag vorher gesagt, ey, ja, scheiße, wir brauchen morgen Video. Was machen wir denn da? Und dann hatten wir irgendwie so halt mal so 5 Minuten überlegt und meinen so, ja, lass doch mal gucken, so, wer kann in einer Stunde mehr Straftaten begehen, und dann gucken wir einfach hinterher, wie viel Also dann rechnen wir das da entgegen, wie viel Strafe hätte man dafür bezahlt jeweils, wenn man erwischt werden würde.
Und scheiße, der die höhere Punkte um.
Ja, wer die höhere Summe hat, hat gewonnen. Also, oh. Ja, klingt super, lass mal machen. Und dann sind wir halt einfach los. Also gut, Straftaten sind übertrieben halt. Ne? Das waren eher so natürlich, was weiß ich, ne? Keine Ahnung, Ordnungswidrigkeiten würde es, glaube ich, juristisch korrekt heißen. so Müll auf den Boden schmeißen, Schwarzfahren, irgendwie, keine Ahnung, mit dem Auto irgendwelche falschen Dinge tun im Straßenverkehr, sowas. Ich glaube, das, ja, genau. Also, das haben wir dann halt einfach irgendwie gedreht, hatten das dann fertig und hatten dann gedacht, ja, gut, vielleicht doch nicht so cool, haben das dann da nochmal mit ein paar Personen intern auch abgesprochen, die meinen auch so, ja, ihr wisst schon, dass wir eine relativ junge Zielgruppe haben und die das möglicherweise irgendwie als Aufforderung benutzen, sich auch so zu verhalten. Ne? Und dann, ja, okay. Und dann, ich weiß nicht, ich kann mich noch daran erinnern, haben wir nochmal so eine andere, also das Video ist zwar online gekommen auch, aber dann haben wir nochmal so eine andere Abmod gedreht, ne, wo wir, also ursprünglich war es dann so, hey, macht das doch zu Hause auch mal nach und schreibt doch mal in die Kommentare, wie viel ihr dann in der Zeit geschafft hättet oder sonst irgendwas. Und dann haben wir es hinterher nochmal so eine neue Abmoderation gedreht, wo so, ja, wir wollten euch jetzt nochmal zeigen, wie teuer sowas wäre, wenn man tatsächlich sich so verhalten würde. Ne? Und das ist natürlich
Bildungshinweis.
Das solltet ihr auf gar keinen Fall machen. Ne? Wir haben das jetzt mal für euch ausprobiert und so und bla. Und haben auch so ein bisschen so getan, als wenn da vieles von gefaked wäre, was es aber nicht war. Also, ja. Genau, nee, aber also das heißt, also genau, inhaltlich war das jetzt auch, sag ich mal, nicht so eine krasse Herzensangelegenheit, aber ich meine, es hat natürlich schon Spaß gemacht irgendwie, das zu produzieren, wie gesagt, halt vor allem, weil man da super viel gelernt hat, einfach auch direkt von Anfang an über die YouTube-Szene so. Genau, und nachdem Pong tot war, hat ja Mediakraft dann auch ganz verschiedene Eigenformate produziert. Da war ich dann auch irgendwie in alles mal immer so ein bisschen involviert, hauptsächlich.
Da gab es doch das mit diesen Städten, oder? Wo irgendwie so 3-4 Leute pro Stadt irgendwelche Formate gemacht haben, oder?
Ja, du meinst die Hometown Heroes.
Ja, genau, die meine ich.
Ja, da war ich zum Glück gar nicht involviert in dieses Projekt. Ein Glück, das war
Vollabsturz.
Ja, genau. Es war aber schon ganz, ganz zum Ende. Also davor gab es ja noch ganz, ganz viele Projekte, was weiß ich, hier die Filmfabrik zum Beispiel. Mit erst Dominik Porschen und danach mit Alpa. Das waren ja auch ganz coole,
ja,
coole Sachen. Sendertime haben wir dann noch produziert, auch mit Dominik Porschen, was ja ein bisschen auch so wie Pong eigentlich war, nur so ein vom Konzept her ähnlich. The Great War, was ja auch bis vor kurzem noch sehr erfolgreich lief. Was auch der tatsächlich echt auch ein super Kanal ist, ne, weil viele immer sagen, Mediakraft produziert nur niveaulose Scheiße und so, aber das war ja tatsächlich echt auch ein cooler Bildungskanal, den die da gemacht haben.
Das war echt was mit Mehrwert damals, das stimmt.
Ja, genau. Dann dieser so geht das Kanal, da habe ich auch relativ viel dran mitgearbeitet, da war es auch eigentlich ähnlich, den habe ich auch hinterher mehr oder weniger fast alleine mit einem Kollegen zusammen gemacht, also da auch wieder dann so von Scripting bis also das war so ein kleiner Kanal, wo es so hauptsächlich so ein bisschen so um Lifehack-Kram ging und so Ratgeber-Kram, ne, das war jetzt auch nicht besonders hochwertig, muss man sagen, von den Inhalten her und so, aber es war halt auch wieder ganz interessant, weil wir hatten da eine Moderatorin und dann habe ich auch halt von Script bis über Dreh und Schnitt und so weiter halt irgendwie alles gemacht, also auch die komplette Ausspielung und so, also war halt auch wieder eine ganz gute Übung, sage ich mal so, ne?
Ja.
Und weiß nicht, ja genau, dann bei Mediakraft ging es ja dann irgendwann auch nicht ganz den Bach runter, aber also ich meine, die Firma gibt's ja immer noch, aber die hat ja mittlerweile echt auch ein bisschen anderen Fokus, ne? Die
sind
ja
anderen jetzt, Schwerpunkt auf jeden Fall.
Ja, genau, also ich weiß nicht, machen auch nur noch relativ wenig Eigenproduktion und das, was sie machen, ist auch echt, also ziemlich unterm Radar, so, also jetzt nicht, also von den Zuschauerzahlen her, also da sind echt nicht mehr viele, viele bekannte Sachen dabei. Da sind halt ja echt super viele Leute von Mediakraft damals auch einfach abgehauen in die verschiedensten Lager und so, und ich weiß nicht, ich habe da seitdem auch ganz verschiedene Dinge gemacht, relativ viel noch mit Funk und anderen öffentlich-rechtlichen Programmen zusammen.
Wie bist du dann bei Funk gelandet?
Ja, auch wieder über Connections, also ich kenne jemanden, der da arbeitet, beziehungsweise gearbeitet hat, und andere Leute halt auch, die halt immer mal wieder, also ich habe nie selber bei Funk jetzt gearbeitet, sondern halt immer in Produktionsfirmen, die quasi für Funk dann auch, also die unter anderem Aufträge von Funk hatten.
Wie unterscheiden sich da so die Projekte zwischen Funk und Mediakraft?
Naja, ich finde, also der große Unterschied ist natürlich, dass es seit Funk sowas wie Budget gibt. Bei Mediakraft gab es dann hinterher auch mal irgendwann teilweise Budgets, aber halt dann war es halt immer so, ja, hey, wir suchen jemand, der, keine Ahnung, für 50 Euro am Tag hier moderiert oder irgendwie die Kamera hält und so. Ja. Und Funk ist ja jetzt als mit dem Anschluss ans Öffentlich-Rechtliche, also ich meine, gut, die müssen jetzt keine Tarifgagen zahlen, aber die müssen jetzt schon halt einigermaßen normale Tagesgagen zahlen. Ne? Das heißt, man kann jetzt auch mal den Leuten sagen, so, hey, wir suchen einen Kameramann, wir zahlen so einen normalen Tagessatz und dafür sind natürlich die Leute dann auch viel eher, also findest du natürlich viel schneller auch Leute, die gut sind, die professionell sind, ne? Und du kannst natürlich dann auch den Leuten sagen, hey, so mach deinen Job, du kriegst Geld. Und sonst ist halt immer so dieser Freundschaftsdienst gewesen, so, ne? Hey, hast du Bock hier mitzumachen? So, wir können dir zwar nicht wirklich was zahlen, aber dafür bist du ja hinterher in diesem coolen YouTube-Video oder so. Ne? Das war ja dann immer so diese Argumentation und das ändert natürlich vieles. Also man sieht das ja auch, dass eigentlich alle Funkformate auch da wieder, was man davon inhaltlich halten sollte, sei mal dahingestellt. Das schwankt, finde ich, die Qualität auch sehr von extrem cool zu ziemlich schwierig.
Ja.
Aber das meiste ist ja aber halt einfach sehr, sehr hochwertig produziert. Und
das Coole ist halt echt, da kann man halt auch mal hochwertigen Content produzieren, der sozusagen nicht so bei der Masse gut ankommt, wo ich halt wirklich meine Videos darauf ausrichten muss, dass ich irgendwie Reichweite habe. Weil bei Funk, die finanzieren sich halt komplett nicht durch Werbeeinnahmen.
Genau, ja, naja, genau. Das ist ja der große Unterschied. Du bist auch im Prinzip eigentlich nicht auf Klicks angewiesen. So, ja, genau. Also du kannst auch im Prinzip als Nische arbeiten, wobei natürlich trotzdem auch das Öffentlich-Rechtliche immer ein bisschen natürlich da ein Auge auf die Quoten hat. Also das ist ja auch wie bei ARD und ZDF auch, die müssen natürlich auch ein bisschen vorlegen, dass sie auch Leute erreichen. Ne? Sag ich mal, wenn jetzt ARD und ZDF oder so ein Beispiel, was ja immer genannt wird, so Arte, was ja eigentlich halt super hochwertig ist und halt aber auch natürlich sehr, sehr nischig und halt, aber also ein hohes inhaltliches Niveau hat, sehr intellektuelles, aber was halt einfach super wenig Leute gucken. Ein Kanal, der sich so, oder ein Fernsehsender, der sich ja so nie im Leben halten könnte. Wenn das ganze Öffentlich-Rechtliche jetzt so sein würde, dann hätten die es wahrscheinlich auch schwer, sich selber irgendwie zu rechtfertigen, ne, ihre Existenz zu rechtfertigen, weil die ziehen sich natürlich auch ein Stück weit, also legen ja schon auch einen Fokus immer darauf, dass sie sagen, hey, wir erreichen so und so viele Leute jetzt ne, auf YouTube. Also das ist schon auch wichtig, aber die können sich natürlich auch erlauben, ein paar Nischenformate zu haben. Das haben sie ja auch, ne? Also wo man sagt, okay, das interessiert jetzt vielleicht nur eine Teilgruppe. Also das ist ja auch Teil dieses Rundfunkauftrags, dass sie halt sagen, wir müssen, dass die Sachen unterstützen, die nur für eine bestimmte Nische irgendwie interessant sind. Genau. Ja, und du bist natürlich dann dadurch auch, dass du, also Werbung ist ja zum einen halt, dass keine Werbung vor dem Video gezeigt wird auf YouTube, ne? Das ist ja die eine Form der Werbefreiheit. Die andere Form der Werbefreiheit ist, dass es halt auch frei von Product Placements ist, ne? Und das ist ja komplett in dem Fall wahrscheinlich
unabhängig von Marken, ja.
Genau, das ist ja in dem Fall die wichtigere Sache, glaube ich, weil du dann auch wirklich einfach deine Meinung sagen kannst, ne? Es gibt ja, oder was heißt deine Meinung, aber dass du auch kontroversere Themen mal anfassen kannst. Ich weiß nicht, so ein Kanal wie Y-Kollektiv zum Beispiel, der wäre ja wahrscheinlich auch einfach nicht werberelevant, weil die sagen, hey, wir machen irgendwie eine Dokumentation über, keine Ahnung, über den Dschihad, über Kämpfer in Syrien, was wie über Sex mit Tieren und über sonst wie irgendwelchen Kram, ne? Wo jeder
Agentur sagt,
okay, mit denen. Den können wir nie wieder auch nur im Entferntesten reden. Die haben ein Video gemacht, ein Interview mit einem Typen gemacht, der mit seinem Schäferhund Sex hat. So, das geht gar nicht halt. Ne? aber das ist dann halt so eine Sache. Also die können es halt machen, weil die halt weil die halt einfach nicht darauf angewiesen sind, dass Leute halt bei denen Werbung buchen. So, ne?
Ja.
Also eine sehr, sehr interessante. Ich finde es immer ganz interessant mit Funk. Ich sehe das so ein bisschen so. Also es gibt ja viele Creator, die da jetzt gelandet sind, die früher halt so ein bisschen ihr Nischending einfach durchgezogen haben, die so super erfolgreich waren und die halt irgendwie auch, glaube ich, nie so den großen Durchbruch hatten und nie auch so richtig irgendwie Kohle dafür gekriegt haben. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die jetzt durchgehalten haben, die werden jetzt so ein bisschen belohnt, weil viele, die da jetzt gelandet sind, sind halt echt so die Leute, die auch schon lange dabei sind, die halt immer schon guten Content machen und so und die halt immer gesagt haben, komm, ich mach's, weil es mir Spaß macht und nicht jetzt, weil ich irgendwie reich werden will oder berühmt oder sonst irgendwas. Und ich meine, die sind teilweise natürlich jetzt immer noch nicht berühmt und auch wahrscheinlich nicht reich, aber die kriegen jetzt wenigstens mal halt einfach einen normalen Lohn für ihre Arbeit.
Die können halt davon leben, normal.
Ja, genau. Ja. Also das ist schon ganz cool, ja.
Das ist eine schöne Sache. Dann würde ich mal sagen, starten wir mal mit so dem Hauptthema.
Ja, schon lang. Gibt's eigentlich eine Längenvorgabe? Nee.
Ist einfach, ja. Ich glaube, Podcasts kann man 10 Stunden am Stück hochladen.
Ja, perfekt. Dann, ich habe Zeit.
Okay, genau, das Hauptthema hatten wir uns ja Qualität versus Quantität auf YouTube rausgesucht. Also eigentlich geht's so ein bisschen hauptsächlich darum gehen, bringt mir auf YouTube eher qualitativ hochwertiger Content etwas oder eher, dass ich auf die Quantität gehe und möglichst 10 Videos am Tag rausballer?
Mhm.
Was hast du da so für Erfahrungen gesammelt?
Ja, ich fange ja erstmal wieder mit dem typischen Klischee an. Das kann man natürlich so pauschal nicht sagen. Ne? Das
natürlich
kommt immer auf den
Content.
Fall an. Ja. Ich glaube, grundsätzlich hat das ja immer zwei Seiten, so dieses Problem. Also zum einen, sag ich mal so, von der künstlerischen Seite im Sinne von, okay, ich will jetzt irgendwie vielleicht ein Video oder irgendwie im weitesten Sinne irgendein Produkt oder ein Kunstwerk schaffen, was jetzt an sich rund ist und so. Mhm. Dann macht es natürlich irgendwie schon immer Sinn, also auf ja, sozusagen also auf Qualität zu setzen. Allerdings glaube ich, dass es dafür gar nicht unbedingt immer notwendig ist, dass man jetzt viel Geld braucht oder dass man super viele Leute am Set hat und es super hochwertig ist und so. Also ich meine, im Endeffekt geht es, glaube ich, immer um die Idee, ne, um den tatsächlichen Content. Ich glaube, du kannst mit super einfachen Mitteln kannst du halt ein großartiges YouTube-Video machen und das ist ja auch gerade das, wovon diese Plattform eigentlich lebt, dass halt dass im Prinzip halt jeder da hingehen kann und irgendwie sich selber
kreativ
filmt, ne, dass,
seine Ideen umsetzen kann.
Ja. Genau, ja, und da sind ja halt viele, die das auch dadurch kriegst du auch so ein bisschen so Lebensentwürfe, die du sonst nie sehen würdest und ich finde, das kann teilweise auch echt ganz, ganz spannend sein, ne, und ich meine, viele von den Kanälen, die in Deutschland erfolgreich sind, die fahren ja eigentlich auch so eine sehr persönliche Struktur, haben persönliche Art und Weise, den Kanal zu führen, ne? Also da geht es meistens ja eigentlich um eine Person und Person X macht dann halt irgendwas so, ne? Und das ist ja immer dasselbe und du filmst dich dabei meistens irgendwie selbst. Ja. Und sowas kann ja, wenn du es halt cool umsetzt, kann das ja komplett super funktionieren halt, ne? Und dann ist es ja auch trotzdem, kann das auch trotzdem mal halt guter Content sein, sag ich mal, wenn du es machst. Das heißt also, sag ich mal, also qualitativ hochwertiger Content, finde ich, muss nicht gleich sein teurer Content oder super arbeitsintensiver Content. Ne? Es geht halt immer echt wirklich um die Grundidee. Ne? Ich finde sogar, teilweise kann es sogar hinderlich sein, wenn du was zu hochwertig produzierst, weil es dann vielleicht auch schnell, gerade bei so persönlichen Kanälen, irgendwie unauthentisch
wirkt. Es wirkt halt irgendwie unnatürlich.
Ja, genau. Also was ich, nehmen wir uns mal irgendwie so Beispiel Tanzverbot oder sowas, ne? Also auch da wieder ist jetzt, wahrscheinlich wird man das jetzt nicht als Beispiel für guten Content nehmen, so. Aber ich fand es irgendwie ganz interessant, wie der das auch geschafft hat, so diese Loser-Anti-Helden-Seite so ein bisschen irgendwie auf YouTube zu etablieren, wo alle immer dieses Saubermann-Image pflegen und der dann einfach so sagt, so, ja, ich sitze den ganzen Tag hier rum und fress und zock und, keine Ahnung, Frauen.
Aber es ist halt authentisch einfach.
Ja, ja, genau. Ja. Frauen sehe ich hier nur auf meinem PC-Bildschirm und das ist so mein Leben halt, ne? Und der hat ja teilweise, finde ich, echt gerade in den älteren Videos auch echt gute Gags so drin, ne, immer wieder, also wo du auch merkst, okay, der hat sich halt schon, oder ich weiß nicht, ob der an sich halt irgendwie vielleicht ein witziger Typ einfach ist, oder hat auf jeden Fall meistens einfach trotzdem noch immer eine gute Idee drin und das war halt immer auch einfach authentisch, weil es halt irgendwie auch scheiße gefilmt war, meistens irgendwie einfach mit der Webcam von seinem Rechner oder mit seinem Handy und so, ne, das kommt halt, also da wird's ja super strange sein, wenn da jetzt plötzlich ein Kameramann da steht mit irgendwie
mit der Gleitcam,
Lichtequipment und Tonangel und so, sowas kannst du ja so gar nicht drehen, ne? Also das ist ja Schwachsinn irgendwie und dann, also das kommt echt so, sag ich mal, aus künstlerischer Sicht kommst du, glaube ich, immer davon an, so was willst du denn überhaupt erreichen, ne? Welchen Eindruck?
Ja, diese Videomachart sozusagen muss schon irgendwie auch zum Content passen.
Genau, ja, also, ja, genau so. Also, du kannst ja wirklich mit den simpelsten Mitteln kannst du eigentlich ein gutes Video machen, beziehungsweise unabhängig von YouTube, wenn du noch in andere Social Media Bereiche reingehst, Instagram zum Beispiel, was ja eigentlich auch irgendwie mittlerweile an Bedeutung auch jetzt nicht so wirklich hinter YouTube zurücksteht, da geht's ja sogar, also brauchst ja sogar noch nicht mal wirklich, also, das ist ja genauso diese Essenz, dieses, ich nehme einfach mein Handy und filme mich und da geht's ja wirklich dann jetzt auch gar nicht mehr darum, wie ist das produziert, ne, oder wie gut habe ich das jetzt vorbereitet oder so, da geht's ja dann tatsächlich, sage ich mal, um die also einmal um die Person natürlich viel, aber auch tatsächlich um darum, hast du jetzt in dieser Situation kurz irgendwie was den Leuten mitzuteilen oder nicht halt, ne, und wenn du diese inhaltliche Essenz halt nicht hast, so, dann funktioniert's nicht. Und kommen wir zu der anderen Seite der Medaille, nämlich so diese Erfolgssache, ne, das ist ja auch die Frage, so, habe ich Erfolg mit hochwertigem Content oder mit schlechtem Content oder schlechtem Content, also mit nicht hochwertigem Content, ne, wenn ich mich jetzt zum Beispiel nur selber filme oder so, halt was für eine Vision hast du halt, ne, also es muss halt einfach die Aufmachung muss halt zum Content passen, so. Ich glaube, das ist halt da immer das Wichtigste. Und, sag ich mal, von der Erfolgs Seite her, was ja oft irgendwie mit Reichweite und Geld irgendwie assoziiert wird. Das ist natürlich auch mal so eine Sache, wenn du sagst, hey, ich mache jetzt so sehr viele hochwertige Videos oder nur hochwertige Videos. Keine Ahnung, hier nehmen wir mal diese Julian Bam Steuererklärung zum Beispiel. Das finde ich, das hat das ja ganz gut gezeigt. Also auch wenn er da offensichtlich einen Rechenfehler gemacht hat bezüglich dessen, wie man seine Steuern bezahlt, war es ja trotzdem, sieht man da ganz gut, das Problem ist natürlich, wenn du nur solchen Content machst wie der, ne, dann hast du halt irgendwie einfach extrem hohe Kosten auch, die du erstmal reinkriegen musst, so, ne. Das heißt, ich glaube, für viele Leute ist es ja auch so, stellt sich ja auch diese Frage gar nicht, weil um erstmal so drehen zu können wie Julian Bam,
da musst du auf ja eine auch breite auch die, Zielgruppe auch gehen, ja.
Genau, brauchst du ja auch die entsprechenden Mittel, ne, oder, also der ist ja auch insgesamt, da finde ich, eine ganz interessante Figur, weil er das ja eigentlich schon so hochwertig produziert hat, bevor er wirklich erfolgreich war, so mit Juba Films und mit Flying Pandas und sowas, da haben die auch immer relativ viel sehr, sehr hochwertigen Kram für YouTube gemacht, und da ist es dann, glaube ich, einfach so, dass da halt enorm viel Zeit reingeflossen ist damals, ne, dass sie sich dann auch echt wieder totgearbeitet haben, halt einfach an ihren Projekten und nicht wirklich was daran verdient haben, einfach weil die gesagt haben, okay, wir haben da Bock drauf, halt so, ne. Aber das ist immer so ein bisschen, ja, also ein
Paradebeispiel, ja.
Ich glaube, also und einfach, wie gesagt, also für den normalen YouTube-Creator ist das halt auch einfach dann irgendwann ein finanzielles Problem. Wenn du sagst, okay, wir machen nur hochwertigen Content, dann, ja.
Dann scheitert es am Budget.
Ja, genau. Also dann
meistens, ja.
Ja, genau. Also das ist immer so eine Frage. Aber da gibt's halt auch echt, glaube ich, keinen wirklichen Kardinalsweg irgendwie, ne, wie man's halt richtig macht irgendwie, ne. Also ich glaube, wenn du dir so die größten Kanäle in Deutschland anguckst, dann setzen ja viele auf die Strategie, viel Content hochzuladen irgendwie. Aber ich weiß nicht, wenn du dann irgendwie guckst, so der zweitgrößte Kanal in Deutschland ist ja kurz gesagt, die machen ja auch dann irgendwie so,
weiß nicht, monatlich ein Video.
Ja, genau, die haben wahrscheinlich so irgendwie 70, 80 Videos auf dem Kanal und haben halt irgendwie trotzdem 7 Millionen Abonnenten und weiß ich nicht,
ja, das Beispiel halt ist Wahnsinn.
4000 Videos oder so und hat halt irgendwie, oder was die Free Kickers, die der größte Kanal sind, haben ja wahrscheinlich auch irgendwie zigtausend Videos auf dem Kanal. Ja, und irgendwie ist es immer so.
Wobei man da jetzt auch sagen muss, also mir zumindest jetzt so in den letzten 2 Monaten aufgefallen, dass YouTube langsam beginnt, wenn du so am Tag 4, 5 Videos hochlädst, dann nehmen die sich, sagen wir mal, gegenseitig die Luft so ein bisschen und kannibalisieren sich. Und dadurch, dass halt nicht mehr, keine Ahnung, du machst jede Woche 2 Videos und dann gehen diese 2 Videos viral oder kommen oft in diese Traffic-Quelle vorgeschlagene Videos, verlieren, also wenn du 5 Videos am Tag hochlädst, verlierst du eher inzwischen an Reichweite, anstatt dass du mehr machst wie mit 2 Videos, die gut sind die Woche.
Ja, definitiv. Nee, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass der YouTube-Algorithmus auf jeden Fall mittlerweile eher, also natürlich weiterhin regelmäßige Uploads belohnt, aber nicht so zu spammen halt, ne? Also
nicht so auf die Masse mehr, ja.
Ja, genau. Und auch viel, also ich meine, im Endeffekt geht es ja auch, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn das nicht mehr die goldene Regel ist, aber es ist ja immer Watchtime. Das heißt, wenn du halt nur Schrott hochlädst, dann
oder nur Videos, die 50 Sekunden lang gehen, da kannst du auch keine Watchtime sammeln.
Ja. Genau, oder wenn du nur so hartes Clickbait die ganze Zeit machst und alle Leute irgendwie nur die ersten 10 Sekunden gucken und sehen, okay, es ist doch nicht und so. Also das hat ja früher tatsächlich ganz gut funktioniert. Das hat mittlerweile YouTube ja schon hinbekommen, dass es das mit dem Algorithmus.
Ja, der Algorithmus ist inzwischen mega schlau.
Ja, genau, also das kann ja gut abfedern. Das heißt, mittlerweile hat man wahrscheinlich sogar bessere Chancen mit Qualität statt Quantität.
Ich würde auch sagen, dass YouTube echt langsam so in die Richtung geht, dass sie immer mehr qualitativ hochwertigen Content eher pushen. Also das war ja zwischendurch vor allem letztes Jahr nicht so, aber jetzt so langsam die letzten 2, 3 Monate merkt man da nochmal irgendwie so einen Umschwung.
Ja, definitiv. Also das kann man auf jeden Fall festhalten, ja. Also deshalb, ich würde sagen, also Fazit unter das Thema Qualität oder Quantität sollte sein, auf jeden Fall Qualität. Aber was nicht grundsätzlich immer heißen muss, dass das nicht auch quantitativ dann viel sein kann und oder das auch nicht immer heißen muss, dass man jetzt ewig lange an so einem Video rumdoktern muss. So, ne? Und es kommt
die Idee muss halt gut sein.
Genau. Es gibt auch diesen alten Spruch, ein guter Regisseur kann aus einem schlechten Drehbuch keinen guten Film machen, aber schlechter Regisseur kann aus einem guten Drehbuch auch keinen guten Film machen. Also im Endeffekt müssen irgendwie beide Sachen sich halt immer ergänzen. Du brauchst aber auf jeden Fall grundsätzlich diese gute Idee, ne? Also du kannst, also wenn du, sag ich mal, du hast eine gute Idee und setzt die Scheiße um, dann ist es auch nicht geil, aber dann ist es wenigstens okay. Mhm. Aber wenn du quasi eine scheiß Idee hast und die, was weiß ich, mit einem Budget von 100 Millionen Dollar umsetzt, dann ist es halt trotzdem immer noch eine scheiß Idee, ne? Und das sieht man ja auch oft. Also im Kino ist das ja zum Beispiel auch irgendwie, siehst du das ja total häufig, wenn du, was weiß ich, so Emoji-Movie oder sowas anguckst, wo du auch denkst, ja, wow, geniale Idee, ne? Da kann ich mal sehen, wie das jemand irgendwie da gepitcht hat und gesagt hat, ey, wir brauchen hier irgendwie 30 Millionen Dollar Budget, wir machen einen Animationsfilm über Emojis, die in einem Handy wohnen und sich da einfach unterhalten.
Total strange.
So. Ja, und so, und ich meine, das weiß nicht, wahrscheinlich war es ja aber dann finanziell auch noch ein Erfolg, ne? Aber ich meine, der wurde ja auf jeden Fall, kam ja bei der Kritik jetzt nicht so gut an, sagst du.
Nee, nicht gerade.
Ja.
Ja, cool. Was ist für dich so auf YouTube Erfolg, wenn du Erfolg jetzt definieren müsstest auf dieser Plattform? Sind das dann eher Reichweiten, Qualität, das Feedback von den Usern? Also was ist für dich da Erfolg?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich habe so das Gefühl, dass natürlich viele Leute, die so gerade versuchen auf YouTube zu drängen, sich so ein bisschen davon immer blenden lassen, dass sie sehen, oh, hier sind irgendwelche krassen Stars irgendwie jetzt, ne, die halt mega, mega berühmt geworden sind und die irgendwie scheinbar total viel Geld verdienen und keine Ahnung, ne, irgendwie, das will ich jetzt auch und dafür muss ich dann auch nichts machen, sondern ich gehe jetzt einfach auf diese Plattform und bin dann auch genauso berühmt und genauso reich und so. Das finde ich immer ein bisschen, also es ist ein schwieriges Grundkonzept, glaube ich, um daran zu gehen, weil ich meine, also zum einen sind eigentlich ja fast alle Leute, die jetzt gerade irgendwie ganz oben so mit dabei sind, schon relativ lange dabei. Das heißt, die haben es eh auch irgendwann schon mal angefangen und haben es halt einfach gemacht, weil sie Bock haben, ne? Auch was weiß ich, Bibi's Beauty Palace und Gronkh und Co. Das sind ja auch
damals alle so. Damals gab es ja noch nicht mal richtige YouTube-Einnahmen. Da hast du
ja
ein paar Cent bekommen irgendwie.
Genau, ja. Also so jemand wie Bibi jetzt, wo sich dann vielleicht jetzt auch heute viele drüber lustig machen, so, ja, die ist ja nur hinterm Geld her und so. Ich meine, das kann man, also, ja, mag vielleicht heute so sein, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat sie ja auch mal irgendwann damit angefangen, wo es halt noch nicht mal ansatzweise irgendwie Geld zu verdienen gab auf YouTube, sondern das heißt, sie muss ja auch gedacht haben, hey, ich habe Bock, das zu machen, so einfach. Und ja, also das ist, glaube ich, erstmal irgendwie so der erste Schritt. Ne? Und ich glaube, du wirst auch natürlich nicht glücklich, wenn du sagst, hey, ich mache jetzt hier irgendwas, was ich eigentlich kacke finde, nur um dann hinterher irgendwie Geld damit zu machen und irgendwie eine große Reichweite zu kriegen. Auf der anderen Seite ist ja auch, also Ruhm an sich ist ja auch so ein bisschen so eine Sache, die darauf basiert, dass es halt einer hat und ganz viele nicht, so, ne? Also ich meine, Bibi kann ja nur dann irgendwie 5 Millionen Abonnenten haben, wenn es 5 Millionen Leute gibt, die nicht 5 Millionen Abonnenten haben, so, ne? Weil wenn alle 5 Millionen Abonnenten haben, dann ist ja Bibi nichts mehr Besonderes. Das heißt irgendwie, also der ganze Witz an der Sache ist ja, dass es nur ein paar Leute gibt, die es irgendwie nach ganz oben schaffen. Also von der, sag ich mal, Abonnenten- oder View-Seite her. Und insofern ist es, glaube ich, auch immer falsch, wenn man sich schon von vornherein das Ziel setzt und sagt, hey, ich muss jetzt unbedingt irgendwie mega berühmt werden. Ich glaube nämlich, dass es tatsächlich auch ganz cool sein kann für einen selbst, wenn man halt einfach sagt, hey, ich habe hier irgendwie ein interessantes Thema, was weiß ich, ne, so wie was wir jetzt oder was du hier auch gerade machst zum Beispiel, und sagst, hey, hier dieses.
Genau, so ein Podcast hat ja, sagen wir mal, wenige Reichweite. Also klar, man könnte jetzt zum Beispiel ein YouTube-Format machen, das hätte 1 Milliarde mal mehr Aufrufe, würden wir da jetzt über Bibi's Beauty Palace abhängen.
Ja, nee, also das ist ja auch so ein bisschen die Sache. Also ich meine, wichtig ist halt so ein bisschen, glaube ich, dass man über was macht einfach, wo man Bock drauf hat, ne? Und wenn man dann, glaube ich, die Leute erreicht, auch die auch Bock drauf haben, dann kannst du natürlich auch in dieser Nische
Spaß haben und Erfolg haben.
Ja, genau, halt auch eben Erfolg haben, ne? Und ich meine, sowas kann sich natürlich hinterher, also mal auf der einen Seite ist das, glaube ich, vom Feedback her viel befriedigender, wenn man sagt, hey, ich mache hier was zu einem bestimmten Thema und nur die Leute hören sich das an, die das auch interessiert und du kommst dann in Austausch mit den Zuschauern.
Ich habe halt von so Gleichgesinnten dann Feedback sozusagen.
Genau, ja, du hast ja dann den Kontakt auch ganz anders zu den Leuten, weil du weißt, okay, das gucken wirklich nur die Leute, die sich dafür interessieren gerade und die schreiben dir dann und sagen, hey, mega spannend, was du da erzählt hast und so und ich habe übrigens die und die Erfahrung gemacht und das ist ja auch ein wichtiger Teil von YouTube, das sagen ja auch immer alle oder von allen sozialen Plattformen, so dass man sagt, hey, ich vernetze mich mit anderen Leuten, die vielleicht gleiche Interessen haben. So. Das ist ja halt immer ein cooles Feedback, was man da kriegt.
Ich glaube auch so YouTube ist gerade so eine Plattform, wo irgendwie auch viele Freundschaften und Bekanntschaften entstehen, vor allem wie viel unterschiedliche Menschen man da irgendwie durch kennenlernt, weil das sind ja meistens irgendwie Leute, die sich kreativ auf einer Videoplattform ausleben wollen. Und dadurch hat irgendwie jeder von denen so einen anderen Background oder irgendwie ist irgendwie kreativ.
Ja, definitiv. Also genau, das und das hast du bei einem kleinen Kanal halt genauso oder halt mehr noch, weil das hat Bibi ja zum Beispiel nicht, ne? Die hat ja jetzt nicht so ein direktes Feedback von, also hat natürlich viel Feedback von Zuschauern, aber ab einer gewissen Größe ist es ja auch so, dass du das gar nicht mehr irgendwie einzeln dir angucken kannst, halt einfach, ne? Also auch wenn sie das wollen würde, könnte sie ja jetzt nicht mehr mit allen Leuten irgendwie in Kontakt treten. Und viele davon kommen ja auch vielleicht einfach nur mal zufällig da auf das Video und interessieren sich da gar nicht für, ne? Was weiß ich, von den 50 Millionen Klicks oder so, die sie dann auf ihr Musikvideo kriegt. Das ist ja in dem Sinne dann niemand, der mit ihr wirklich in Kontakt treten will, sondern das sind ja alles nur Leute, die sich da irgendwie dann drüber lustig machen oder es irgendwie kurios finden oder so, dass sowas existiert.
Ja, ist halt wirklich so ein Clip-Hype.
Genau, ja.
Glaubst du, dass sich's sozusagen mehr lohnt, eine Community durch so einen Clip-Hype wie bei Bibi jetzt durch dieses Musikvideo aufzubauen oder eher, dass man eine Community langsam aufbaut mit, also dass du eher in so eine Nische gehst und dann ganz langsam dir eine Community holst?
Ich glaube, grundsätzlich kann das auch natürlich beides funktionieren, aber ich meine, das ist auch so, ne, das eine ist halt nachhaltiges Wachstum und das andere ist halt so Wachstum mit der Brechstange, ne? Also der Klick-Hype, der bringt dir natürlich grundsätzlich erstmal schnell viel mehr irgendwie, ne, und ist aber natürlich auch nach dem Hype dann schnell wieder vorbei, ne, und ich meine, ein langsamer Aufbau, also so diese klassische Kurve bei YouTube, die geht ja dann auch immer so, du hast halt so einen kleinen Hype normalerweise, ne, du bringst ein Video raus, was ein bisschen erfolgreicher ist als die anderen, kriegst neue Abonnenten dazu, dann hast du halt immer so einen Peak und danach geht's ja dann meistens auch einfach nochmal wieder runter so und wenn alles gut läuft, dann bist du ja nach jedem Peak so vom Durchschnitt her ein bisschen höher als vorher und so wächst ja eigentlich dann dein Kanal immer mehr, ne, und musst halt immer gucken, okay, ich habe jetzt nochmal irgendwie wieder nochmal ein Video geschafft, wo ich nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erreicht habe und so. Das ist ja dieses langsame, stetige Wachstum. Du erreichst immer mehr Leute, die sich für das interessieren, was du machst. Und wenn du jetzt halt zwischendurch wirklich so das eine Hype-Video hast, was halt irgendwie richtig krass viral geht, davon bleibt ja dann meistens nicht so viel übrig, auch auf deinem Kanal, ne? Also das ist ja, also die Leute sind natürlich dann auch wieder weg, wenn der nächste Hype kommt, so, ne? Also das heißt,
wandern halt schneller wieder ab einfach, ja.
Ja, genau. Und diese Nischen-Zielgruppe, oder das heißt Nischen-Zielgruppe, also eine Zielgruppe, die sich sehr speziell für was interessiert. Das ist auch ja ganz interessant. Also das ist ja dann auch wieder zum Beispiel, also entweder für Funk mittlerweile interessant, wenn die sagen, hey, das ist so eine Nische, die wir unterstützen müssen. Das heißt, auch eine kleine Community zu haben, die aber, sage ich mal, sehr speziell an einer Sache interessiert ist, kann sich ja insofern lohnen, weil dann vielleicht das Öffentlich-Rechtliche auf dich zukommt oder weil vielleicht eine Firma auf dich zukommt und sagt, hey, was weiß ich. Also ich glaube, das ist in dieser Book-YouTuber-Szene ist das auch so ein Thema. Da gibt's ja, es gibt ja ein paar Leute, die halt irgendwie was zu Büchern machen, also nur zu Büchern machen auf YouTube. Was halt auch, also wo keiner jetzt irgendwie groß erfolgreich ist, ne, irgendwie, also keine Ahnung, wo du auch nie irgendwie groß über 10 oder 15, 20, 30.000 Klicks vielleicht mal kommst. Ja. Und das ist dann schon so ganz oben halt, aber das ist natürlich für die Leute, also für einen Verlag oder so ist das natürlich super. Für
Random House oder sowas ist das mega, wenn sie da ihre Bücher hinschicken können.
Ja, das ist ja für die ein Traum, weil du dann halt denen einfach sagen kannst, ey Leute, hier rezensiert mal unser Buch so und du erreichst halt ja wirklich genau die Zielgruppe, die du halt als Verlag kriegen willst und hast natürlich, das ist ja für dich dann viel, viel bessere Werbung, als irgendwie Plakate zu kleben oder
das ist viel wertvoller.
Ja, bei Bibis Beauty Palace zu sagen, okay, hier, wir schalten hier bei dir eine Anzeige für ein Buch und 99% der Leute, die sich das angucken, interessieren sich halt da gar nicht für. Das heißt, du erreichst im Endeffekt wahrscheinlich sogar weniger Leute, wenn du es irgendwie über Bibi machst und zahlst halt irgendwie das Hundertfache. Ja. Wenn du sagst, hey, wir arbeiten hier mal mit so einem kleinen YouTuber zusammen und geben dem halt irgendwie für den dann halt gutes Geld bei seiner Reichweite und für den Verlag ist es halt natürlich eine Traumwerbung halt, was direkt an die Zielgruppe geht, so. Und das kann sich dann halt hinterher sogar auch echt lohnen, so, wenn du halt so eine wirklich sehr spezielle Zielgruppe hast, so, ne?
Das ist ein schönes Beispiel. Man merkte, dass du mit, sagen wir mal, wahnsinnig vielen verschiedenen Formaten auf YouTube schon gearbeitet hast. Was würdest du so den Zuhörern vorschlagen? Wie geht man daran, sagen wir mal, für sich selbst ein erfolgreiches Format zu planen? Also welche Vorgehensweise würdest du da empfehlen?
Ich glaube, man sollte nicht so zu viel in der Theorie da erstmal krass sich einen Plan machen, ne? Also ich meine, man sollte natürlich schon mal drüber nachdenken, was man so machen kann. aber ich glaube, man sollte es nicht so überverkopft machen und irgendwie die ganze Zeit nur irgendwie erstmal so sitzen und oh, ich muss jetzt irgendwie die supergeilste Idee haben und ich muss jetzt erstmal das abgefahrenste Konzept irgendwie mir überlegen, bevor ich jetzt hier irgendwie starte. Also Wohlgemerkt, wenn ich das jetzt aus privaten Gründen mache, wenn ich da jetzt vielleicht als Firma oder mit einem Brand-Channel oder sowas was machen will, dann ist das natürlich was anderes so, aber genau, da sollte ich mir das vielleicht schon ein Konzept vorher überlegen, wie ich das Produkt verkaufen will. Aber wenn ich jetzt einfach sage, ich mache YouTube, weil ich selber will irgendwie, dann macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn, da irgendwie ein großes Konzept erstmal auszuarbeiten. Ja. Ich glaube, meine Erfahrung, da hat mir eigentlich immer gezeigt, so, man denkt ein bisschen nach, hat halt eine Idee und dann ist es echt oft ganz gut, auch einfach mal zu sagen, hey, wir drehen das jetzt einfach mal, ne, und gucken es uns mal einfach an. Also man muss es ja auch noch nicht mal hochladen. Man kann ja auch erstmal sagen, hey, wir machen jetzt mal einen Testdreh einfach und wenn es halt scheiße wird, dann laden wir es nicht hoch. Mhm. Aber das ist immer super hilfreich, weil man dann halt auch direkt sieht, was funktioniert daran, so, ne, welche Probleme hat man während des Drehs oder vor dem Dreh, was geht dann schief.
Da merkt man auch ziemlich schnell, was macht einem vor der Kamera Spaß und was nicht.
Ja, genau. Also sowas ist, glaube ich, gut halt. Also einfach mal, wenn man sagt, hey, das könnte vielleicht was sein, einfach mal ausprobieren, hinterher das Video angucken und sich da auch ehrlich irgendwie sein mit sich selbst und das mal auszuprobieren. Und ich glaube, viele, viele Formate, die jetzt auch heute erfolgreich laufen, das sind auch welche, die sich halt auch entwickelt haben. Ne? Ich weiß, die Wende oder auch, es ist auch, glaube ich, überall. Also guck dir mal so die erste Staffel von den Simpsons an, irgendwie die 89 rausgekommen ist. Ja. Wenn die ist auch gar nicht so krass gut, ne? Also es hat natürlich so einen gewissen Charme, aber die ist halt echt auch, wenn du das dann vergleichst mit den Hochzeiten,
da ist schon eine Entwicklung ziemlich, dahinter.
Ja. Ziemlich unausgereift, genau. Und du siehst halt einfach, dass dahinter halt dann irgendwie Leute gesagt haben, okay, ich sehe da was drin, ne? Dann hatten die halt irgendwann super viele total krasse Autoren, die dann da irgendwie ewig dran gearbeitet haben und haben halt irgendwie nach und nach das gemacht. Aber das kannst du echt ja auch bei TV-Serien sehen. Es gibt ja super viele TV-Serien, die in der ersten Staffel so ein bisschen unausgereift noch wirken und so. Und wenn du denen dann halt auch nochmal eine Chance gibt's, die dann halt irgendwann mal echt so ein krasses Plateau erreicht haben und auch einfach dann irgendwann mal super erfolgreich waren. Also ich meine, genau, die erste Simpsons-Staffel war natürlich jetzt auch, wobei, nee, da würde ich lügen, ich glaube, die war doch schon ziemlich erfolgreich, ne? Aber es gibt andere Formate auf jeden Fall, die vielleicht auch irgendwann mal einfach ganz klein gestartet sind, ne, und dann halt irgendwann auch echt, und du siehst es ja auch bei vielen YouTubern, die jetzt heute bekannt sind und auch bei vielen YouTubern, die vielleicht irgendwie heutzutage echt guten und hochwertigen Content machen, dass die halt auch irgendwann mal einfach angefangen haben und gesagt haben, okay, ne, also ich meine, so Julian Bam oder sowas artige Sachen, du wirst ja jetzt nicht geboren und kannst dann mit 18 irgendwie, bist halt mega der Cutter und super Kameramann und
musst du alles weißt lernen.
Genau, wie alles klappt, das ist halt immer alles Übungssache, sage ich mal. Man sollte sich da auch, also ja, wie wir es gerade auch schon gesagt haben, also ein Thema einfach, glaube ich, suchen, was einem liegt, so, ne? Das ist, glaube ich, auch mal eine gute Sache. Also man muss ja auch, glaube ich, gar nicht so einen krassen Überbau da immer haben oder alles so irgendwie so kompliziert machen. Ich glaube, man kann ja auch einfach, wenn ich sage halt, es gibt einfach dieses eine Thema, was mich schon immer irgendwie interessiert und ich mache jetzt einfach mal einen Podcast darüber, ich mache jetzt einfach mal so eine Videoreihe irgendwie und
das Thema das sollte dann halt irgendwie Spaß machen und irgendwie interessieren.
Und ich möchte das mit anderen teilen, ich habe da was ein bisschen zu erzählen, ich habe vielleicht ein bisschen Ahnung davon und so, das muss ja gar nichts Krasses sein. Es gab doch letztens hier auch dieses, wie ist das, dieser Knast-Vlog.
Das war stimmt.
Das war doch auch mega geil,
wo direkt der Typ aus dem Knast.
Versucht so immer mit der Maske irgendwie dann erzählt hat, wie so der Alltag im Knast ist und guckt er an, das hat ja super funktioniert. So, ja. Also das,
war mal
das
was ging anderes. Ja
direkt, ging direkt halt nach oben, weil es einfach so ein Thema war, wo halt irgendwie in der Öffentlichkeit nie so richtig mit in Kontakt kommst und das halt auch natürlich so eine Sache ist, wo viele einfach nicht die Erfahrung gemacht haben, selber im Gefängnis zu sein und sich dann natürlich irgendwie krass für interessieren, halt, was da passiert. Und das ist jetzt vielleicht dann auch nichts, was irgendwie erstmal objektiv gesehen total spannend ist oder so, oder was jetzt halt krass durchdachtes Format ist oder so, aber es hat ja halt Leute interessiert und naja, der Typ, der anscheinend auch seinen Spaß da dran und ist eigentlich eine coole Sache.
Aber haben sie eingestanzt. Schade.
Ja. Genau, nee, das sind die Tipps sind ausprobieren und sich halt einfach versuchen, wo man auch hinterstehen kann, weil ich glaube, alles andere macht dauerhaft vor allem keinen Sinn. Ne? Du kannst halt nicht ewig da, also klar, es gibt natürlich auch Leute, die ewig irgendwie eine Rolle vor der Kamera spielen, irgendwie in diesem YouTube-Bereich, aber ich glaube, irgendwann.
Das merkt man dann irgendwann auch als Zuschauer irgendwie.
Ja, also außer du bist natürlich echt echt gut so darin, das durchzuziehen halt und da das irgendwie abzuziehen. Aber das ist ja auch so eine Sache, glaube ich, die ja, klar, ich meine, das funktioniert natürlich auch von Zeit zu Zeit, ne? Wenn du so Kanäle anguckst, die halt komplett so durchstrukturiert sind. Wie heißt das eine da nochmal, die Rebecca Wing oder was?
Ah ja.
kennst, weißt du, ja, ne, das ist doch auch, also das ist doch, glaube ich, ein Kanal, der von irgendwie auch von irgendeiner Firma produziert wird und der ja versucht einfach so genau ich bin super authentischer Vlogger und mache jetzt halt irgendwie alle Trends mit, so, die gerade auf YouTube sind und das wirkt halt ja total gestellt, so, ne, das funktioniert natürlich dann irgendwie für 12-Jährige ganz gut, aber ich glaube, ab einem gewissen Alter checkst du das dann schon, dass das halt nicht läuft, ne, also sowas wird jetzt, glaube ich, auf Dauer einfach nicht laufen, ne, also sobald dieser Hype dann auch so ein bisschen wieder vorbei ist, so für diese
ganzen Sachen. Sobald die Zielgruppe rauswächst irgendwie auch.
Ja, genau, ja. Dann ist es vorbei.
Nochmal noch so eine abschließende Frage. Welche Videoidee oder welches Format würdest du umsetzen? Also würde Budget keine Rolle spielen?
Ja, Budget spielt keine Rolle. Ich muss sagen, was mir bisher tatsächlich immer krass, was ich immer krass interessant fand, waren eher so ein bisschen so dokumentarische Sachen. Also da haben wir für Funk auch ab und zu mal so ein paar Sachen gedreht, was einfach, also so ein bisschen sowas, was Y-Kollektiv auch gerade macht, das finde ich, das immer, also das ist zum Drehen ganz spannend, ne, weil du dann halt einfach selber irgendwo hinfahren kannst und mit irgendwelchen komischen Leuten reden kannst und irgendwie das macht halt irgendwie so Bock. Und wenn du da natürlich dann auch sagst, okay, wir haben genug Kohle, dann kannst du halt natürlich auch kriegst natürlich auch immer Zugang zu spannenderen Szenerien, ne? Die haben ja dann teilweise auch gesagt, ja, okay, wir fliegen jetzt mal irgendwie nach Syrien und fahren da so ein bisschen rum irgendwie, was natürlich nicht auch, also wo du natürlich dann auch Budget für brauchst, um sowas realisieren zu können. Ja. Und ansonsten, naja, was finde ich auf YouTube immer noch fehlt und keine Ahnung, damit beleidige ich wahrscheinlich jetzt gerade relativ viele Leute, aber ich finde, es ist so eine richtig gut konzeptionierte Webserie, die wirklich so von vorne bis hinten erstens inhaltlich und produktionstechnisch funktioniert halt und auch vielleicht über eine längere Zeit klappt, also wirklich ein gutes fiktionales Programm. Ne? Also da macht ja Funk zum Beispiel jetzt auch gerade viel und auch vieles geht so ein bisschen in die richtige Richtung, aber ich weiß nicht, da war jetzt auch noch nichts dabei, was mich jetzt so komplett
was wirklich so catcht. Ja.
Ja. Ich muss mir noch diesen Film da angucken, diesen Wach-Film von dem Echtsänger, den habe ich noch nicht gesehen.
Ah, den kenne ich auch nicht, ne.
Das ist ja auch anscheinend von Funk finanziert und wird ja jetzt erst, also das ist ja eigentlich auch so ein bisschen so wie so ein TV-Film konzipiert, wenn ich das richtig gesehen habe, aber ist jetzt halt primär erstmal auf YouTube hochgeladen worden. Also da man merkt schon, dass das auch mehr jetzt so in die fiktionale Richtung kommt halt, aber ich meine, das sind ja auch immer die Sachen, die budgetintensiv sind ja die fiktional einfach
das ist halt sind, viel ne? also aufwendiger das, zu produzieren.
Ja, genau. Also das ist ja wirklich super aufwendig, eine gut aussehende Produktion irgendwie im fiktionalen Bereich, also eine Serie, wie es jetzt zum Beispiel irgendwie auf Netflix läuft, da gibt es ja auch ein paar Beispiele aus Deutschland, die, also Dark ist da ja, glaube ich,
boah, irgendwie ist ein mega viel. Gutes Beispiel, ja.
Ja, das ist, ja, vom Produktionsaufwand ist sowas halt einfach massiv, ne, und sowas kannst du natürlich gerade auf YouTube, ist es eigentlich immer noch fast unmöglich, sowas zu schultern, also auch
einfach,
Ja, genau. Also auch Funk ist, glaube ich, die ja schon relativ viel Budget haben. Die können sich, glaube ich, solche Sachen auch trotzdem noch nicht leisten, ne? Weil die ja auch trotzdem noch, also von dem ganzen öffentlich-rechtlichen Topf auch nur so einen ganz kleinen Krümel abkriegen halt. Ja. Also da musst du dann schon so eine Firma wie Netflix dahinter haben, ne? Und ich weiß nicht, über Werbung und sowas ist es auch schwierig, sowas
wieder reinzuholen, ne?
Ja. Also das ist so ein bisschen was, finde ich, was auf YouTube immer noch fehlt. Eine gute fiktionale Webserie.
Ja, ist doch eine schöne Idee. Ja, cool. Dann danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. War echt mega interessant. Schöne Freut Einblicke.
Mich. Ja, nee, ich fand's auch interessant. Ist auch ein cooler Podcast. Finde ich ein sehr spannendes Thema. Finde ich gut, dass es da auch mal drüber gesprochen
wird. Er macht halt irgendwie Spaß, irgendwie, weil es so eine Nische ist, wo bisher irgendwie keiner was gemacht hat. Und irgendwie ist es auch mal cool, wenn man mal so von seiner YouTube-Blase rauskommt und mal auf einem anderen Medium unterwegs
ist. Auf jeden Fall, ja. Also Podcast ist auch irgendwie ein interessantes Medium.
Ja. Mal ohne Bildschirm.
Ja, nee, also ich meine, für also viele YouTube-Videos könntest du ja mittlerweile auch eigentlich, glaube ich, ganz gut. Oder also vieles würde ja auch ohne Bild funktionieren bei Sachen, wo die Leute eh nur reden halt. Also
das stimmt, ja. Ja, cool. Dann danke dir. Und euch danke fürs Zuhören. War jetzt doch ein bisschen länger, aber ich wollte an der Stelle einfach nicht kürzen, weil die Einblicke, die Marc gegeben hat, ja wirklich sehr interessant waren. Falls euch diese Episode gefallen hat, könnt ihr auch gerne ein Abo in eurem Podcast-Player dalassen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.